Ja, guten Tag zusammen. Ein bisschen lauter geht's doch. Wir wollen heute den zweiten Teil der Vorlesung Datenbank Sprachen abschließen, sodass wir uns dann ab Donnerstag dem nächsten Teil, wo es um Datenmodellierung geht, zuwenden können. Wir waren stehen geblieben letzte Woche in dem Kapitel um Änderungsfunktionen und hatten diese Folie noch so halb besprochen. Da ging es darum, Integritätsbedingungen, also sowas wie Schlüsseleigenschaften von Tabellen, Fremdschlüsseleigenschaften und weitere, keine Ahnung, Werte in einzelnen Attributen müssen aus irgendeinem Intervall stehen oder in Beziehung zu Werten in anderen Attributen stehen und so weiter. Wir hatten ja verschiedene Möglichkeiten gesehen, wie man Integritätsbedingungen formulieren kann bei der Datendefinition. Und jetzt geht es darum, wie wirken diese Integritätsbedingungen und wann wirken sie? Sie wirken natürlich immer dann, wenn Daten verändert werden, weil der rein lesende Zugriff natürlich die Integrität der Datenbank nicht verletzen kann. Und die Vorstellung, die wir haben, ist natürlich immer die Datenbank ist zu jedem Zustand, wo keine Transaktionsprogramme laufen, in einem konsistenten, integren Zustand. Also in einem Zustand, in dem all diese Integritätsbedingungen erfüllt sind. Dazu ist ja das System da, dafür zu sorgen. Also ist der Feind des Integritätsprüfers in der Datenbank der Anwender, der ein Änderungsprogramm laufen lässt, also ein änderndes Transaktionsprogramm. Wann immer eine Transaktion, ein Programm auf der Datenbank, Änderungen an dem Datenbestand vornimmt, kann potenziell die Integrität verletzt werden. Und ich hatte schon angedeutet, es gibt immer zwei Möglichkeiten, wie man da reagieren kann. Wir haben ja zum einen die Transaktionsverwaltung nicht nur, aber auch zu dem Zweck, genau das sicherzustellen, die Integrität von Datenbanksystemen. Wir können also Programme sozusagen, wir stellen uns das jetzt mal so vor, quasi provisorisch mal laufen lassen auf dem Datenbankbestand, auf dem Datenbestand. Wenn das Programm fertig ist, überprüfen wir, ob es denn irgendwelche Integritätsbedingungen verletzt hat. Und wenn das nicht der Fall ist, dann geben wir die Änderungen, die das Programm machen wollte oder so vorläufig gemacht hat, dann geben wir die wirklich frei. Das ist dann Teil der Abschlussverarbeitung dieses Transaktionsprogramms. Wir kommen im Kapitel, im vierten Teil der Vorlesung, wo wir über Transaktionsverarbeitung sprechen, dann darauf zurück, wie wir uns das wirklich konkret vorstellen müssen. Für den Augenblick nehmen wir einfach an, von mir aus, die Programme arbeiten, solange sie noch laufen, auf privaten Kopien. Und diese Kopien werden erst für andere freigegeben, wenn das Programm zu Ende gekommen ist und diese Integritätsprüfung überstanden hat. Und wenn es diese Integritätsprüfung eben nicht überstanden hat, weil irgendwelche Bedingungen verletzt wurden, dann werden diese Änderungen nicht freigegeben, sondern diese private Kopie wird einfach gelöscht und das Transaktionsprogramm. Für die Datenbank sieht es so aus, als sei dieses Transaktionsprogramm nie gestartet worden. Möglichkeit 1. Möglichkeit 2, gleiches Szenario, Programm läuft, ändert lokale private Kopien und am Ende wird geprüft. Wenn jetzt Integritätsbedingungen verletzt sind, dann kann es sein, je nach Art der Änderungsoperation und Art der Integritätsbedingungen, dass das Datenbanksystem vielleicht selber eine Idee haben kann, wie diese verletzte Integritätsbedingung wiederhergestellt werden kann. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Nehmen wir an, auf unserer Studenten-Homework-Datenbank, es läuft ein Programm, das irgendeinen Studierenden löscht aus der Students-Tabelle. Es führt genau ein SQL-Update-Statement durch, nämlich delete from students, where Student-ID gleich was immer, irgendeine Nummer. Es gibt diesen Studenten, nehmen wir an, also soll dieser Student gelöscht werden und das war's. Jedenfalls war das das, was das Programm explizit anfordert. Jetzt stellt das System bei der Integritätsüberprüfung fest, da gibt es aber diese Results-Tabelle und da stehen Fremdschlüssel drin, die auf die Studierenden-Tabelle verweisen. Und wir nehmen mal jetzt an, für diesen Studierenden, der da gerade über die Nummer gelöscht werden soll, gibt es Einträge in der Results-Tabelle. Würden wir jetzt einfach das Studententupel, diese Zeile aus der Students-Tabelle löschen, dann wäre die Datenbank inkonsistent. Denn es gäbe noch Einträge in der Results-Tabelle, die über die Student-ID 4711, was auch immer, auf diesen dann nicht mehr vorhandenen Studierenden verweist. Da könnten wir jetzt sagen, naja, das System könnte ja ein bisschen intelligenter sein und sagen, naja, wenn der Studierende gelöscht wird und es gibt noch Resultate, die auf diesen Studierenden verweisen, dann löschen wir die halt auch. Ja, das Programm muss dann nur explizit den Studierenden löschen und das System weiß ja, wir haben es ihm ja gesagt in der Datendefinition, in dieser Tabelle gibt es eine Spalte, die ist ein Fremdschlüssel, die verweist auf, in dem Fall auf einen Studierendeneintrag. Und wenn der Studierendeneintrag verschwindet, weil ihn ein Programm löscht, dann sollen halt natürlich automatisch die Resultate auch mitgelöscht werden. Das wäre das, was ich irgendwo auf den folgenden Folien aktive Integritätskorrektur oder Pflege genannt habe. Ja, also Möglichkeit 1, das System ist sozusagen nur der Kontrolleur. Das Programm läuft, am Ende werden die Bedingungen geprüft. Wenn alles gut gegangen ist, kommt dieses Programm durch. Wenn nein, wird es abgebrochen und die Änderungen zurückgewiesen. Möglichkeit 2, das System arbeitet aktiv mit an der Erhaltung dieser Integritätsbedingungen. Wenn das Programm irgendwelche Änderungen durchgeführt hat und das System weiß, wie eventuell verletzte Integritätsbedingungen sinnvoll korrigiert werden können oder wiederhergestellt werden können, diese Bedingungen, dann tut es das eben, ohne dem Benutzer zu sagen, du darfst aber nicht, du musst erst hier diese Tupel auch noch löschen. Das kann das System ja dann gleich mitmachen. Jetzt kann man natürlich sagen, naja gut, in diesem Fall mag das ja so sein, dass wir das so haben wollen. Wenn ein Studierendeneintrag gelöscht wird, dann sollen die Resultate auch alle gelöscht werden. In anderen Fällen vielleicht nicht. Also brauchen wir eine Option, dass wir das angeben können und tatsächlich SQL unterstützt sowas. Das steht jetzt nicht auf dieser Folie. Auf dieser Folie ist nur nochmal dieser Transaktionsbegriff dargestellt. Sozusagen im Vorgriff auf das Kapitel später. Ein Programm, was auf der Datenbank läuft, ist konzeptionell, im konkreten SQL sieht das ein kleines bisschen anders aus, in so einer Klammer Begin of Transaction, End of Transaction eingeschlossen. Also jedes Programm, das auf der Datenbank zugreift, sagt über dieses Begin of Transaction dem Datenbanksystem, jetzt fange ich an, auf der Datenbank zu arbeiten und dann kommen eine oder mehrere SQL-Statements, möglicherweise sehr viele. Und natürlich läuft zwischendrin irgendwelcher Programmcode ab, der hin und wieder SQL-Statements aufruft und irgendwann sagt das Programm dem Datenbanksystem, jetzt bin ich fertig. Ja, und spätestens jetzt wird das Datenbanksystem diese Bedingungen, diese Integritätsbedingungen prüfen. Vielleicht macht es das unterwegs auch schon, weiß man nicht, aber spätestens da müssen diese Bedingungen geprüft werden. Und jetzt stellt sich die Frage, wie reagiere ich, wenn diese Bedingungen verletzt sind? Möglichkeit 1, ich tue so, als sei dieses Programm nie gestartet worden, werfe also alle Änderungen weg. Möglichkeit 2, zumindest in Einzelfällen ist das möglich, ich sorge selbst dafür, dass die Integrität der Datenbank wiederhergestellt ist. Okay, und wie schon gesagt, das hängt natürlich davon ab, über welche Integritätsbedingungen reden wir. Das geht selbstredend nicht immer, dass ohne Input vom Programm bzw. Benutzer das Datenbanksystem selbst wieder die Integrität herstellt, aber manchmal kann das gehen. Und wir werden das insbesondere, diese automatische Fehlerkorrektur hier bei den Fremdschlüsselbedingungen sehen, weil da SQL die Möglichkeit bietet, schon bei der Definition von Fremdschlüsseln solche Reaktionen mit zu spezifizieren. Ganz von selbst macht das Datenbanksystem das nie. Aber wenn wir ihm an einer Stelle sagen, wie zu reagieren ist, dann kann es das, wann immer irgendein Programm kommt und entsprechende Bedingungen auslöst, dann kann es eben entsprechend auch reagieren. Okay, da waren einfach nochmal die verschiedenen Arten von Integritätsbedingungen aufgelistet auf dieser Folie. Hier auf dieser Folie, Deferred versus Immediate Constraint Checking, geht es um die Frage, wartet das Datenbanksystem wirklich immer bis zu diesem Ende-Zeitpunkt, End of Transaction? Auf der anderen Folie stand unten drunter, in SQL liest sich dieses End of Transaction Commit Work. So heißt das SQL-Statement, ja, mit dem das Programm oder auch wir interaktiv an der Konsole dem System sagen können, jetzt ist meine Transaktion zu Ende. Klammer auf, wenn Sie da solche interaktiven Tools wie PG-Admin oder sowas verwenden, dann ist normalerweise, habe ich glaube schon mal erwähnt, dieser sogenannte Auto-Commit-Modus eingeschaltet. Das heißt, jedes Statement, insbesondere natürlich jedes Ändernde, läuft in einer eigenen Transaktion. Das heißt, Sie sagen, oder das Tool sagt im Datenbanksystem dann, wenn jetzt hier ein Update, Insert, Delete kommt, dann ist anschließend sofort die Transaktion beendet. Das ist Auto-Commit in diesen interaktiven Tools. Wenn Sie Programm aufrufen auf der Datenbank, dann gibt es dieses Auto-Commit nicht. Ja, dann müssen Sie explizit sagen, hier ist mein Transaktionsprogramm zu Ende über diesen Aufruf Commit Work. Wenn Sie Auto-Commit ausschalten in diesen interaktiven Tools, dann müssen Sie eben auch explizit sagen, jetzt ist meine Transaktion zu Ende mit diesem Commit Work. Klammer zu. So, und die Frage hier ist, wird jetzt erst bei Ende der Transaktion, also bei End of Transaction, Commit Work mit oder ohne Auto-Commit, wird erst zu diesem Zeitpunkt, werden erst dann Integritätsbedingungen geprüft. Vorteil, das ist der Zeitpunkt, zu dem nach Definition dieses Transaktionskonzepts die Integrität wirklich wiederhergestellt sein muss. Zwischendrin, während das Transaktionsprogramm läuft, dürfen durchaus Integritätsbedingungen verletzt sein. Es könnte ja sein, ein nachfolgendes Statement sorgt gerade dafür. Also Beispiel, Programm löscht den Studierenden und danach geht es noch her und löscht auch die Resultate. Na, da wäre es blöd, wenn das Datenbanksystem jetzt nach dem ersten Statement löscht den Studierenden sofort schreien würde und sagen würde, oh, darfst du aber nicht, es gibt noch Resultate-Einträge. Ja, dann müssten wir in diesem Beispiel sagen, naja, dann müssen die Resultate-Einträge zuerst gelöscht werden und dann der Studierende, dann wäre das noch okay. Wenn wir jetzt aber irgendwelche zyklischen Abhängigkeiten haben, dann ist das durch die Reihenfolge nicht zu lösen. Also allgemein gesprochen, es gibt Fälle, bei denen nur mehrere SQL-Statements nacheinander in irgendeiner Reihenfolge die Integrität der Datenbank wiederherstellen können. Beispiel Buchungen in der Bank oder so. Ja. Da wird Überweisungen, da wird ein Konto belastet und ein anderes Konto, auf einem anderen Konto wird was gutgeschrieben. Nur beide Statements zusammen führen diese Überweisungstransaktion korrekt aus auf der Datenbank. Egal in welcher Reihenfolge wir erst belasten oder gutschreiben oder andersrum, die Datenbank wäre immer inkonsistent. Also braucht es diese Möglichkeit, dem Datenbanksystem zu sagen, beides zusammen ist ein integritätserhaltender Zustandsübergang von einem korrekten Ausgangszustand in einen korrekten Folgezustand. Ja, und dieses beides zusammen, das ist genau die Transaktionsklammer. Hier fängt es an, da ist es zu Ende und jetzt muss wieder alles in Ordnung sein. Auf der anderen Seite, wenn das System hergeht und erst am Ende der Transaktion die Integritätsbedingungen überprüft, dann kann das, je nachdem, was die Transaktion auf der Datenbank gemacht hat, welche Änderungen sie durchgeführt hat und je nachdem, wie viele und welche Integritätsbedingungen da definiert sind, dann kann das zum Teil sehr lange dauern. Ja, es gibt also so eine Wartezeit, wenn das Transaktionsprogramm sagt, jetzt bin ich fertig, dann fängt das System erstmal an und prüft tonnenweise irgendwelche Integritätsbedingungen. Das wollen wir eigentlich auch nicht. Wenn das Programm fertig ist, dann soll das Datenbanksystem, damit das Programm den Eindruck hat, das ist ein unheimlich effizientes System, auch möglichst schnell sozusagen sich wieder zurückmelden und sagen, ja, alles okay. Und dafür kann es sinnvoll sein, doch nach jedem einzelnen Update-Statement Integritätsbedingungen zu prüfen. Und vielleicht nur dann, wenn diese Prüfung irgendwo scheitert, sich das zu merken und zu sagen, okay, am Ende muss ich nochmal nachgucken, ob in der Zwischenzeit diese Bedingungen wiederhergestellt wurde oder nicht. Außerdem ist es vielleicht während der Verarbeitung der Statements einfacher, die Bedingungen zu prüfen, weil ich dann die betroffenen Daten sowieso gerade in der Hand habe, als wenn ich nach einer längeren Folge von Änderungszugriffen dann nochmal hergehen muss und alle Daten überprüfen muss, ob die Integrität hergestellt ist oder gewahrt ist oder nicht. Also es gibt Gründe für das eine wie auch das andere. Alles erst am Ende zu prüfen, das nennt man Deferred Integrity Checking und alles sofort zu prüfen, nennt man Immediate Constraint Checking und natürlich gibt es irgendwie auch was in der Mitte. Und vor allem gibt es Optionen, auch an der SQL-Schnittstelle dem System zu sagen, wie hätte ich es denn gerne? Ja, ich kann sagen, entweder alle Constraints oder bestimmte Constraints, deswegen kann ich den Constraints auch einen Namen geben. Kann ich sagen, soll diese Constraint oder diese Constraints denn erst am Ende oder gleich nach jedem Update-Statement geprüft werden? Ich kann nicht verhindern, dass am Ende sozusagen sichergestellt sein muss, die Integrität ist wiederhergestellt. Ich kann dem System aber beispielsweise sagen, bestimmte Constraints, die kannst du gerne gleich prüfen. Also immer, wenn ich eine neue Resultatezeile in die Resultatetabelle eintrage, dann kann ich prüfen, ob die erreichte Punktzahl kleiner gleich der maximal vergebenen Punktzahl für diese Aufgabe ist, beispielsweise. Ja, damit muss ich nicht bis zum Ende der Transaktion warten, das kann ich gleich machen. Ob die Resultate-Tupel gelöscht wurden, wenn ein Studierenden-Tupel gelöscht wurde, damit muss ich vielleicht bis zum Ende warten. Ne? Sonst würde ich so eine Reihenfolgeabhängigkeit einführen. Naja, und so weiter. Okay, und das ist die Folie, bei der es um diese Reaktionsmöglichkeiten geht. Entweder einfach nur passiv überprüfen und im Zweifelsfall zurückweisen oder da, wo das möglich ist, wo mir vielleicht derjenige, der die Datenbank definiert hat, auch ein bisschen geholfen hat mit zusätzlichen Informationen. Vielleicht weiß ich ja, wie ich gegebenenfalls irgendwelche Integritätsverletzungen kompensieren oder wieder korrigieren kann. Beispiel, wenn der Student gelöscht wird, dann lösche ich halt die Resultate auch. Und wenn das nicht funktioniert, naja, dann muss ich halt immer noch die Transaktion zurückweisen. Wie gesagt, in SQL gibt es insbesondere bei der Definition von Fremdschlüsseln die Möglichkeit, solche Korrekturaktionen gleich mitzuspezifizieren, sehen wir gleich im Beispiel. Das sind diese sogenannten Cascade Options bei den Fremdschlüsseldefinitionen. Im allgemeinen Fall unterstützen viele SQL-Systeme sogenannte Trigger. Darauf gehen wir nicht allzu genau nochmal ein. Trigger, man sagt auch Event Condition Action Rules, Regeln. Das sind Aussagen oder das sind Spezifikationen der Form, wo man sagen kann, wenn dieser Event eintritt, zum Beispiel eine Zeile in der Studierendentabelle wird gelöscht oder jemand ändert den Wert in der und der Spalte in jener Tabelle, das sind Beispiele für solche Events oder auch jede Nacht um 3, ja, die Uhr schlägt 3, das könnte auch so ein Event sein. Das ist der eine Teil, Event, Condition, wenn dann noch irgendeine Bedingung eintritt, zum Beispiel, wenn der Student gelöscht wird, aber es gibt noch Resultate-Einträge, die auf diesen Student verweisen oder irgendwelche anderen Conditions, irgendwelche Where-Klauseln, beliebig komplizierte, von Select from Where-Statements, das ist der Condition-Teil, der Bedingungsteil, dann also bei diesem Event und wenn diese Bedingung erfüllt ist, dann führe diese oder jene Aktion aus. Zum Beispiel dann für irgendeine Folgeaktion aus, etwa lösche auch die Einträge in der Resultatetabelle für diesen Studierenden, der da gerade gelöscht wird. Also Event, Studierendenzeile wird gelöscht aus der Students-Tabelle, Condition, es gibt noch Resultate-Einträge, die auf diesen Studenten qua Student-ID verweisen, Aktion, dann löscht die Einträge dort auch. Wäre jetzt ein einfaches Beispiel für so einen Trigger. Ja, und Trigger ist etwas, das kann ich dem Datenbanksystem wie Tabellendefinitionen und so weiter einmal sozusagen spezifizieren, einmal sagen und die lauern dann sozusagen im Hintergrund. Tritt dieser Event gerade ein und wenn ja, dann wird die Bedingung geprüft und wenn ja, dann wird die Aktion ausgeführt. Das muss das Programm oder Sie interaktiv am Bildschirm dann nicht mehr auslösen. Das geschieht sozusagen automatisch. Manche Literaturstellen sprechen deswegen auch bei Datenbanksystemen, die solche Trigger unterstützen, von sogenannten aktiven Datenbanksystemen, die von sich aus aktiv werden. Also von sich aus in dem Sinne eben durch solche Events getriggert. Ja, nicht völlig von sich aus, ist noch keine KI involviert, sondern es sind nur solche Regeln, die irgendjemand natürlich vorher mal definiert hat, aber die dann im Programm, was konkret gerade läuft, nicht mehr explizit aufgerufen werden müssen. Okay, Also zu dieser Fremdschlüsseldefinition in SQL, wir hatten die Syntax schon gesehen. Man kann bei irgendwelchen Attributdefinitionen mit dieser References-Klausel angeben, dieses Attribut oder nachdem die ganzen Attribute definiert wurden, diese Attribute zusammen referenzieren irgendeine Tabelle und die Fremdschlüsselattribute heißen dort als Primärschlüsselattribute genauso oder gegebenenfalls auch anders. Also das haben wir schon gesehen. Die Fremdschlüsseldefinition mit dieser References-Klausel. Was jetzt neu hinzukommt, haben wir bislang noch nicht betrachtet, sind diese On-Update oder Delete, Cascade oder sonst was Optionen. Ja, sozusagen der Standard, die Standardeinstellung lautet On-Update oder On-Delete, No Action. Das heißt, es werden keine Folgeänderungen ausgelöst. Die Integritätspflege ist vollständig Sache des Anwendungsprogramms. Das Datenbanksystem prüft die Integritätsbedingungen am Ende. Wenn sie aber nicht erfüllt sind, dann weist es einfach das Transaktionsprogramm zurück und löst keine Folgeänderungen aus. Wenn wir beispielsweise sagen würden, On-Delete-Cascade bei der Definition des Fremdschlüssels Student-ID in der Results-Tabelle, wo die Student-ID auf die Student-Tabelle verweist. Und wenn wir dann sagen, an dieser Stelle On-Delete-Cascade, dann bedeutet das, wenn jetzt ein Studierenden-Eintrag in der Students-Tabelle gelöscht wird, dann werden automatisch alle diesen Student-Eintrag referenzierenden Tupel in der Results-Tabelle mitgelöscht. Wann immer sozusagen der Master-Eintrag in der Studierendentabelle gelöscht wird, dann wird dieser Detail-Eintrag, die ganzen Resultate für diesen Studierenden, mitgelöscht. Ähnlich funktioniert es bei On-Update-Cascade. Das ist jetzt nicht sehr wahrscheinlich in diesem Fall, aber nehmen wir an, die Student-ID würde geändert bei irgendeinem Studierenden, für den bereits Resultate in der Results-Tabelle gespeichert sind. Und wenn jetzt ein Programm kommt und die Student-ID von 4711 auf 4712 ändert in irgendeinem oder in einem der Students-Einträge, dann würden in der anderen Tabelle die Fremdschlüsselwerte auch alle automatisch mitgeändert. Also das ist Cascade, das ist sozusagen die Angabe hier an dieser Stelle, dann führ doch bitte die passende Folgeänderung automatisch auch aus. Ja, und ich sage dir hier, ja, das ist die passende Folgeänderung und ich will, dass die automatisch ausgeführt wird. Wenn Sie so wollen, ist das eine abkürzende Schreibweise für eine Spezialform dieser Event Condition Action Rules oder Trigger. Ja, wenn da geändert wird oder gelöscht wird und die Bedingung erfüllt ist, es gibt noch Verweise auf dieses zu ändernde oder zu löschende Tupel, dann ändere oder lösche eben auch in den referenzierenden Tabellen. Man könnte auch sagen, stattdessen set null oder set default. Wenn also ein Studenteneintrag gelöscht wird, dann wird in der anderen Tabelle dieser Fremdschlüsselwert auf null gesetzt, also null, null, auf Nullwert gesetzt oder auf irgendeinen bei der Definition der Resultate-Tabelle dann zu definierenden Default-Wert. Das macht jetzt an dieser Stelle wenig Sinn, da Nullwert einzutragen. Die in der Resultatetabelle ist ja die Student-ID Teil des Primärschlüssels, darf also gar keinen Nullwert enthalten. Von daher macht das hier keinen Sinn, aber es mag Fremdschlüsselattribute geben, die nicht Teil des Schlüssels sind und bei denen ein Nullwert auch zulässig ist. Beispielsweise, wir hatten mal diese Employee-Tabelle irgendwie gesehen von der Firma mit King als CEO, als Big Boss. Und da gab es so eine Spalte Manager, das war die Manager-Nummer, die zeigt, da steht die Angestellten-Nummer des direkten Vorgesetzten drin. Und bei dem Big Boss stand da Nullwert drin. Ja, und da könnten wir uns das vorstellen. Wenn da jetzt ein Verweis bei irgendeinem Angestellten auf den direkten Vorgesetzten steht und dieser direkte Vorgesetzte wird gelöscht, scheidet aus, dann wäre es vorstellbar zumindest, dass wir sagen, okay, dann schreibt er halt einen Nullwert rein, dann ist es ein anderer Big Boss plötzlich. Ja, der hat dann keinen Vorgesetzten mehr, jedenfalls so lange, bis diese Position wieder neu besetzt wird. Oder wir könnten sagen, wenn da ein Delete stattfindet, wenn der direkte Vorgesetzte gelöscht wird, dann schreibt er einen Default-Wert hin und als Default-Wert schreiben wir die Nummer von dem Big Boss rein. Also jeder, der keinen explizit benannten direkten Vorgesetzten hat, ist direkt dem Big Boss unterstellt. Ja, das wären Beispiele für On-Update oder Delete, Set, Null oder Default. No Action, wie gesagt, dann wird nichts gemacht. Restrict wäre die Angabe, wenn da so ein Update oder eine Löschung durchgeführt wird und hier habe ich Restrict angegeben, dann soll das System sofort diese Änderung, diese Transaktion zurückweisen. Nicht warten, ob bis zum Ende des Transaktionsprogramms die Integrität vielleicht wiederhergestellt ist, sondern sofort die Transaktion abbrechen. Beispiel on Update Restrict könnten wir etwa, naja, nicht im Fremdness, okay, sorry, ich nehme es zurück, war ein anderer Fall, der mir durch den Kopf ging. Also das ist jedenfalls die Spezifikation hier. Auch wenn ich Deferred Integrity Checking habe, also erst beim Ende der Transaktion prüfe, dann kann ich bei einzelnen Fremdschlüsselbedingungen sagen, aber die soll bitteschön immer sofort geprüft werden. Und wenn sie verletzt wird, dann soll sofort dieses Transaktionsprogramm zurückgewiesen werden. Und wie gesagt, No Action ist die Voreinstellung. Wenn ich da gar nichts angebe, dann wird immer No Action ausgeführt. Das heißt, das System prüft es entweder jetzt noch gar nicht oder wartet jedenfalls bis zum Ende der Transaktion, bevor es sich dann meldet und gegebenenfalls dieses Transaktionsprogramm abbricht. Hier sehen wir das. Ja. Hier ist es jetzt nochmal dargestellt. Also in dieser Resultatetabelle, wo wir Student-ID als Fremdschlüssel, der auf die Studierenden zeigt, definieren, könnten wir jetzt etwa wie angedeutet mit diesen beiden Klauseln fordern, dass sowohl bei Löschungen von Studierenden als auch bei Änderungen von Student-IDs automatisch die entsprechende Folgeänderung ausgeführt wird. Okay, so viel zu Integritätsbedingungen. Weites Feld, könnte man noch ganz viel zu sagen zu Integritätsbedingungen, ist insbesondere auch eine spannende Frage, wie mache ich diese Prüfung und zwar effizient? Na, habe ich schon mal gesagt, ich will natürlich nicht am Ende jeder Transaktion alle Integritätsbedingungen prüfen, brauche ich natürlich nicht, sondern nur diejenigen, die potenziell betroffen sind. Das ist nicht immer trivial, das überhaupt festzustellen, welche sind denn potenziell betroffen und welche nicht. Schon das ist die eine Herausforderung. Und die nächste ist dann, die auch noch möglichst effizient zu überprüfen und gegebenenfalls solche Folgeänderungen auszulösen. Folgeänderungen, dann ist eine weitere Frage, die man sich dabei stellen kann, sind denn diese Folgeänderungen Teil derselben Transaktion? Standardmäßig würden wir erwarten, ja, natürlich, weil wenn diese Folgeänderungen aus irgendeinem Grunde dann die Datenbank doch nicht in einen konsistenten Zustand versetzen, dann muss ja immer noch das Transaktionsprogramm abgebrochen werden. Andererseits verlängert das auch wieder die Laufzeit dieser Transaktion mit demselben Argument von vorher. Wenn das Programm gesagt hat, jetzt bin ich fertig, dann will es nicht noch 10 Minuten warten, bis das Datenbanksystem endlich auch soweit ist, sondern dann will es möglichst schnell das Okay von der Datenbank kriegen, weil wenn Sie am Geldautomat stehen, der spuckt das Geld und auch die Karte, die kommt ja zuerst, erst dann aus, wenn das Transaktionsprogramm erfolgreich verbucht ist in der Bank. Ansonsten würden da vielleicht die Scheine rausgespuckt werden aus dem Automat und das Transaktionsprogramm in der Bank sagt plötzlich, oh, 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 der hat ja gar kein Geld mehr auf dem Konto und, oder das Limit ist schon erreicht, ich kann gar kein Geld mehr ausspucken und dann kann aber der Automat das nicht mehr aus Ihrem Portemonnaie wieder rausziehen, das Geld. Ja, also das läuft alles, während Sie da noch stehen und warten und natürlich wollen Sie nicht ewig warten. Bei der Kreditkarte, gute Frage. Also bei der Kreditkarte, je nachdem, wenn Sie irgendwo sehen, wo Sie einfach mit Kreditkarte zahlen und sobald Sie die Nummer eingegeben haben und unterschrieben oder den Security Code eingegeben haben, wenn dann sozusagen die Zahlung akzeptiert wird, das ist typischerweise bei kleinen Beträgen, das variiert aber je nach Laden, dann ist das okay. Ja, dann hat im Zweifelsfall, dann kriegen Sie die Ware und laufen davon mit Ihrer Kreditkarte. Oder Sie haben es irgendwo online geordert und der Prozess wird in die Wege geleitet. Dann hat im Zweifelsfall der Händler das Problem, ja, und muss das Geld wieder irgendwie eintreiben. Bei größeren Transaktionen, also wenn größere Summen eine Rolle spielen oder wenn der Händler sehr vorsichtig ist, dann macht er erst online diese Prüfung. Ja, kann ich diese Karte noch mit diesem Betrag belasten? Und wenn ja, wird das auch verbucht. Wenn nein, kriegt, dann ist die Transaktion gescheitert, diese Buchungen zu registrieren beim Kreditkartenunternehmen und dann wird Ihre Karte zurückgewiesen oder der Händler sagt Ihnen, sorry, geht nicht. Also das hängt davon ab, wie sozusagen die Anwendung damit umgeht. Von der Datenbankseite aus betrachtet ist es in jedem Fall das Gleiche. Also da wird irgendeine Änderung versucht, dann wird geprüft und wenn die Prüfung fehlschlägt und keine automatische Korrektur spezifiziert ist, wir drucken noch ein bisschen Geld und laden das auf Ihr Konto, dann wird dem Transaktionsprogramm eben ein entsprechender Returncode gegeben und wie das denn damit umgeht, ist eine andere Frage. Okay, so, also, das waren die Integritätsbedingungen. Wie gesagt, da kann man jetzt noch, könnte man viele interessante Fragen noch betrachten, tun wir aber nicht, wie wir das natürlich überhaupt an vielen Stellen tun können. Stattdessen gehen wir einen Schritt weiter und schauen uns nochmal diese Views, Sichten an. Wir hatten das bei einzelnen Anfragen schon gesehen und ich hatte Ihnen gesagt, das ist so ähnlich wie das With-Statement in SQL oder die Let-Bindings in Haskell oder anderen deklarativen Sprachen, wo man also einer Anfrage in irgendeinem Scope einen Namen geben kann und auf diesen Namen dann oder über diesen Namen quasi auf das Ergebnis dieser Anfrage zugreifen kann. Ja, wie bei Let Bindings, so geht es auch bei With und der Scope bei With ist eben dieses With-Statement. Das ist gar kein eigenes Statement, wenn Sie die konkrete SQL-Syntax angucken, sondern das ist immer Teil eines Select-From-Where-Blocks. So ein With, das kann da vorne dran kommen. Und damit ist der Scope klar, dieses nachfolgende Select-from-where-Statement. Views sind genau dasselbe, nur dass die permanent in der Datenbank gespeichert werden. Also Views sind von einem Select-from-where entkoppelte With-Statements, die auch nicht nur in diesem Programm gelten, wo Sie das With-Statement verwenden, sondern ab dem Moment, wo Sie diese View-Deklaration dem SQL-System mit CreateView definiert haben, ist die im Datenbanksystem bekannt. Diese View, dieser Name für eine Query, eine Anfrage, ja, also Query im engeren Sinne, Select from Where. Und wann immer Sie diesen Namen ansprechen, das können Sie dann hinterher, sofern Sie die entsprechenden Berechtigungen haben, dann wird gedanklich sozusagen diese View ausgeführt im Hintergrund. Ja, also man kann sagen, das ist sowas wie eine zusätzliche berechnete Tabelle. Wir sehen uns mal ein Statement an hier. Ich gehe gleich auf die anderen Folien wieder zurück. Also das ist die Syntax, CreateView, dann kommt irgendein Name, as query, das ist der Kernbestandteil. Sowas wie with. Ja? With, Name und dann kommt select from where. Und diesen Namen können Sie wie eine Tabelle in diesem select from where dann ansprechen. Hier definieren Sie eben eine Query und nachfolgend können beliebige andere Programme oder Sie am Terminal auf diesen Namen so zugreifen, als sei das eine weitere Tabelle in der Datenbank. Ja, nur, dass deren Zeilen nicht wirklich gespeichert sind, sondern immer, wenn Sie lesend auf diese Tabelle, hier sehen wir ein Beispiel, Lazy Students sind alle Studenten, die bislang noch keine Hausaufgaben abgegeben haben. Also in der Resultate-Tabelle noch keine Einträge mit Kategorie H wie Homework hinterlegt haben. Das sind die faulen Studierenden, also solche, deren Nummer da nicht vorkommt. Ja, und solche faulen Studierenden, die sehen fortan aus wie eine Kopie der Students-Tabelle. Nur, da kommen halt nicht mehr alle drin vor, sondern nur die, die diese Bedingungen erfüllen. Ja, und dann können Sie in einem nachfolgenden Statement, zum Beispiel hier, Select distinct first last from lazy students, so als sei das eine Tabelle in der Datenbank. Es ist aber einfach nur ein Name für eine Query, die jemand vorher registriert hat und wenn Sie darauf zugreifen, dann wird halt diese Query ausgeführt. Und was immer die liefert, das ist dann das Ergebnis, was Sie hier angezeigt bekommen, beziehungsweise mit dem Sie dann dort weiterrechnen in der SQL-Anfrage, die diese View benutzt. Okay, das ist klar, oder? Dazu Fragen? Nein. Gut. So, also, Das ist damit gemeint, eine View ist eine zusätzliche abgeleitete, berechnete Tabelle. Ja, man unterscheidet in diesem Zusammenhang auch manchmal zwischen View-Tables und Base-Tables oder Basisrelationen. Das sind die, die wirklich gespeichert sind. Und diese Views, die sind eigentlich nur definiert über irgendeine Anfrage. Modulo sogenannter Materialized Views, auf die wir ganz am Ende auch nochmal kommen. Also wenn wir eine View definieren, dann wird im Grunde im System nur die diese View definierende Anfrage gespeichert. Ja? Also so wie bei dem With oder bei dem Let Binding, die rechte Seite von diesem Let Binding wird, die merkt sich das System. Und für irgendwelche nachfolgenden Anfragen sieht diese View aber genauso aus wie diese Base Tables. Ja, das ist irgendeine Tabelle, auf der kann ich jetzt mit Select from Where weiterarbeiten. Und wann immer ich das tue, dann wird halt diese Anfrage ausgeführt. Das heißt, zur Laufzeit hat das einen gewissen Overhead. Je komplexer die Anfrage ist, die in dieser View-Definition drinne steckt, umso länger dauert das, bis ich diese Tabelle, diese virtuelle Tabelle, sozusagen berechnet habe, weil die ist ja nicht gespeichert, das muss sie erst zur Laufzeit, zur Zugriffszeit berechnen. Und von der Idee her kann ich diese zusätzliche View sogar nicht nur lesend darauf zugreifen, sondern ich will eigentlich, kommen wir gleich drauf, auch Updates über diese View ausführen können. Also ich will da auch neue Einträge reinspeichern mit Insert oder irgendwelche Werte ändern mit Update oder gar Datensätze löschen mit Delete. Und das soll eigentlich auch alles möglich sein. Ich betone das eigentlich deswegen, weil das nicht immer geht, weil wir gleich noch sehen und ist auch ziemlich leicht nachvollziehbar. Das steht auch hier unten. Also Updates auf diese Sichten oder Views werden automatisch auf die drunterliegenden, sie definierenden Basistabellen sozusagen propagiert, wenn das denn möglich ist. Ja, das ist allerdings nicht immer möglich. Da gibt es diverse Einschränkungen, auf die wir gleich kommen. Also was ist der Zweck solcher Views, so wie bei With-Statements auch? Wir können zumindest mal irgendwelche Teile vorformulieren von komplizierten Anfragen. Ja, oder in Schritten, haben wir bei dem With-Statement gesagt, kann man das machen. Dazu können auch Views dienen, wenn das halt nicht nur ein Programm betrifft, sondern viele. Dann definieren wir lieber eine View, anstatt in jedem Programm wieder so ein With-Statement zu verwenden oder so ein With-Teil vom Select from Where zu verwenden. Dann haben wir das ein für alle Mal definiert. Ja, wir hatten mal ganz am Anfang über diese drei Schema-Architektur an Sie gesprochen. Interne Ebene, konzeptionelle oder logische Ebene, externe Ebene und manche, unter gewissen Aspekten kann man diese Sichten als ein Element der externen Ebene betrachten. In der Mitte ist sozusagen das Datenbankschema. Wie sieht diese Datenbank denn aus? In voller Schönheit. Und die Views kann man dazu verwenden, um einzelnen Programmen zum Beispiel eingeschränkte Sichten auf die Daten zu präsentieren. Das ist hier unten angesprochen. Unnötige Daten vor gewissen Anwendungsprogrammen zu verstecken, nehmen wir gleich ein Beispiel dazu. In dieser Angestellten-Datenbank steht in dieser Employee-Tabelle natürlich alles drin, was dieses Unternehmen über seine Angestellten speichern muss und speichern darf. Ja, Stichwort Datenschutzgrundverordnung beispielsweise. Ja, auch die Uni darf nicht über mich und über Sie alles Mögliche speichern, was ihr vielleicht über den Weg läuft, sondern nur das, was zur Erfüllung ihre Aufgaben tatsächlich notwendig ist. Dazu gehört in meinem Fall etwa das Gehalt und bei Ihnen und das Geburtsdatum und alles mögliche andere auch und bei Ihnen natürlich auch das Geburtsdatum. Das heißt aber nicht, dass jede Anwendung und jedes Programm, was in der Uni auf Studierendendaten zugreift, auch ihr Geburtsdatum lesen darf, sondern nur dann, wenn das wirklich erforderlich ist. Ja, zum Beispiel bei der Einschreibung und sowas. Ja. Aber nicht, keine Ahnung, wenn Sie sich im WLAN registrieren mit Ihrer User-ID und Passwort, dann darf der WLAN-Server hintendran nicht Ihr Geburtsdatum lesen und in die Protokolldatei schreiben. Ja, deswegen würde man typischerweise dem Programm, was den WLAN-Server füttert, auch keinen vollständigen Zugriff auf die Studierendentabelle geben, sondern nur auf den Teil, den dieses Programm wirklich braucht. Nämlich E-Mail-Adresse und Passwort. Okay, wie mache ich das? Wenn die Tabelle Students in der Datenbank aber alles Mögliche, auch Geburtsdatum und so weiter, enthält, zum Beispiel über eine View. Ich definiere eine View, Create View, WLAN-Zugriff auf Studierendendaten, nenne ich die jetzt mal, as Select User-ID Password from Students. Und das WLAN, der WLAN-Server bzw. das Programm, was den WLAN-Server mit den Daten füttert, darf nur auf diese View zugreifen und nicht auf die gespeicherte Tabelle Students. Dann sieht dieses Programm auch nur E-Mail-Adresse und Passwort und mehr nicht. Okay? Also Views sind auch eine Möglichkeit, bestimmte Daten, sensible Daten typischerweise, von Teilen der Anwendung, da laufen ja mehrere Anwendungsprogramme auf so einer Datenbank, eben zu verstecken und denen gar nicht erst den Zugriff darauf zu erlauben. Steht in Verbindung mit dem Abschnitt, den wir als nächstes betrachten, nämlich Zugriffsberechtigungen. Ich kann eben einzelnen Benutzern oder Programmen nicht nur Zugriffsberechtigungen auf Tabellen geben, sondern auch auf Sichten, auf solche Views. Ja, und dann kann dieses Datentransferprogramm, was die Student-Tabelle liest und daraus den WLAN-Server mit Daten füttert, kann eben auf diese Sicht zugreifen, wo nur die Mail-Adressen und die Passwörter drinstehen und mehr nicht. Ja, so kriege ich das einfach in den Griff. Also auch das ist eine Funktionalität von Sichten. Und der Punkt in der Mitte, der hier noch angesprochen ist mit der Schema-Evolution, da geht es darum, auch das hatten wir schon am Beispiel. Wir hatten die Students-Tabelle mit Student-ID, First-Name, Last-Name und E-Mail-Adresse. Und dann haben wir irgendwann beim Alter-Table-Statement bei Schemaänderungen gesehen, es gibt auch die Möglichkeit, einer bestehenden Tabelle später noch weitere Attribute hinzuzufügen, weitere Spalten. Ja, zum Beispiel die Mobiltelefonnummer war, glaube ich, das Beispiel. Was machen wir mit einem Programm, was schon immer die Students-Tabelle gelesen hat und genau wusste, da steht Matrikelnummer, Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse drin. Und dieses Programm ist auch so geschrieben, dass es mit Select Stern alles aus der Student-Tabelle liest und genau weiß, da kommen diese vier Attribute zurück. Na, jetzt macht jemand dieses Alter Table, Add Column Mobile Phone Number und dann kommen beim nächsten Select Stern from Students plötzlich fünf Attribute zurück. Ja, das Programm läuft wahrscheinlich auf irgendeine Segmentation Violation oder eine Exception, die vielleicht abgefangen wird, vielleicht auch nicht. Jedenfalls hat das Programm ein Problem. Wir müssten das Programm ändern, an diese Schemaänderung anpassen. Das können wir vermeiden, indem wir dieses Programm gar nicht auf der gespeicherten Tabelle arbeiten lassen, sondern von vornherein nur auf einer Sicht arbeiten lassen. Und diese, oder zu dem Zeitpunkt, wo die Tabelle verändert wird, und diese neue Spalte hinzukommt, eine Sicht definieren, die so aussieht wie die Tabelle früher. Ja, und die neue Spalte, die gibt es nicht in dieser Sicht. Und dann kann das bestehende Programm auf dieser Sicht weiterarbeiten, ohne auf eine Exception zu laufen oder irgendwie angepasst werden zu müssen. Und trotzdem haben wir unser Datenbankschema erweitert. Auch das ist eine Verwendung, ein Use Case für solche Sichten. Okay, das Beispiel haben wir schon gesehen, können wir drüber weggehen. Und das ist sozusagen die Grundidee, wie wir uns vorstellen, dass das funktioniert. Wenn wir jetzt die Anfrage, die da vorher stand, also von den faulen Studierenden, da gibt es ja keine, wie wir wissen, aber nehmen wir mal an, es gäbe doch welche. Wenn wir von den faulen Studenten den Vor- und Nachnamen wissen wollen, dann steckt also jemand diese obere Zeile als SQL-Statement in das Datenbanksystem rein. Das Datenbanksystem parst dieses Statement, stellt fest, dieser rot gedruckte Name Lazy Students, das ist gar nicht der Name einer Tabelle, sondern das ist der Name einer Sicht. Also geht das System her und sagt, wie ist denn die Definition dieser Sicht? Die habe ich ja irgendwo ich als Datenbanksystem gespeichert. Die war gerade Select Stern from Students where bla 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 bla, das was hier unten in rot steht. Naja, und dann geht das System hin, jedenfalls konzeptionell, und sagt, okay, ich ersetze einfach diese so und so viele Buchstaben hier, quasi im Quelltext dieses SQL-Statements, durch Klammer auf, Sichtdefinition, Klammer zu, und parse und führe dieses resultierende Statement aus. Genauso funktioniert es, jedenfalls im Prinzip. In Wahrheit ist es ein bisschen komplizierter, weil ich das nicht wirklich an allen Stellen in SQL machen darf. Da, wo der Name einer Tabelle steht, irgendein geklammertes Select from Where hinschreiben. Sie erinnern sich an die ein oder andere Einschränkung, je nachdem, wenn da Order by, Group by dabei ist oder Mengenoperationen dabei ist bei den View-Definitionen, dann geht das vielleicht nicht wirklich eins zu eins so ganz einfach, wie es hier steht. Das ist im Unterschied zu Haskell mit den Let-Definitionen. Da können Sie wirklich textuell das nehmen, was da mit Let gebunden wird und einsetzen überall, wo dieser Name dann angesprochen wird. Konzeptionell funktioniert das in SQL auch, in der konkreten Syntax wegen diverser Einschränkungen, insbesondere bezüglich dieser schon mal angesprochenen Orthogonalität. Es geht halt nicht wirklich an jeder Stelle mit beliebigem Select from Where. Deswegen funktioniert es tatsächlich ein kleines bisschen komplizierter. Aber das interessiert uns ja nicht, wie es wirklich funktioniert. Von der Funktionalität ist es so, als würde es genauso tatsächlich umgesetzt sein. Okay, jetzt kommen wir auf diesen Punkt. Wir können nicht nur lesend auf diese Sichten zugreifen, so als wären das gespeicherte Tabellen, sondern wir wollen zumindest auch auf diesen Sichten Änderungsoperationen durchführen können. Und dann hatte ich schon angedeutet, das geht aber nicht immer. Ja, und jetzt kommt hier ein Beispiel, wo wir sehen, dass das nicht so einfach ist. Nehmen wir an, wir haben eine Sicht namens U definiert, jetzt kein sprechendes Beispiel, als Vereinigung zweier Tabellen R und S. Ja, die müssen natürlich das gleiche Schema haben, damit diese Union überhaupt einen Sinn macht. Also nehmen wir an, wir hätten gespeichert die faulen Studenten und die fleißigen Studenten in zwei separaten Tabellen, die aber genau dieselbe Struktur, dasselbe Schema haben. Und jetzt definieren wir eine Sicht aller Studenten, ja, als Union von denen. Und jetzt würden wir gerne einen neuen Eintrag in diese Sicht machen. Wir wollen also ein Insert into U durchführen an der SQL-Schnittstelle. Jetzt muss das Datenbanksystem hergehen und sagen, okay, U ist gar keine gespeicherte Tabelle, ist eine Sicht. Jetzt versuche ich also dieses Einfügen einer neuen Zeile in diese Sicht hier irgendwie zu propagieren. Das ist jetzt kein einfaches Einsetzen textuell der Sichtdefinition, sondern da muss man ein bisschen mehr Gehirnschmalz investieren. Und hier ist sozusagen rudimentär dargestellt, was müsste sich das System denn überlegen. Der Effekt von diesem Insert into U soll so sein, dass wenn ich hinterher Select Stern from U mache, der Benutzer oder das Programm gar keinen Unterschied sieht. Ist das eine gespeicherte Tabelle gewesen, U, in die ich jetzt einen neuen Eintrag gemacht habe, oder ist das nur eine Sichtdefinition? Der Benutzer soll das nicht merken. Ja, das ist sozusagen Erwartungskonformität. Wenn wir Änderungen auf Sichten zulassen, dann müssen die den beobachtbaren Effekt für den Benutzer haben, als sei das eine gespeicherte Tabelle. Wenn ich also Insert into U irgendwelche Values mache und anschließend Select Stern from U, dann will ich alle Datensätze sehen, die vorher schon drin waren, plus diesen einen neuen, den ich gerade eingefügt habe. Dazu müsste das System diesen einen neuen Datensatz jetzt entweder in R oder in S oder gar in beide einfügen, damit beim nächsten Select Stern from U dieser Datensatz auch mit rauskommt. Ja, da sehen Sie schon ein bisschen ein Problem. Soll ich den Datensatz jetzt nur in eine von beiden Tabellen einfügen? Und wenn ja, wer sagt mir in welche? Werfe ich dann eine Münze im Datenbanksystem und sage, ist ja egal, bei R oder bei S, Hauptsache in einem von beiden ist der Datensatz drin, damit er bei der nächsten Select from Where wieder rauskommt. Oder füge ich den gar in beide ein? Ja, in beiden oder in beiden Alternativen, nur in eine oder in beiden, haben wir ein gewisses Problem. Führen wir es nur in eine, fügen wir es nur in eine ein, dann ist es eine zufällige Entscheidung, das wollen wir eigentlich nicht. Ja, wir wollen eine algorithmische Vorgabe, wenn das passiert, dann das und nicht, dann werf eine Münze und guck, was bei rauskommt. Und fügen wir den Datensatz in beide Tabellen ein, haben wir auch ein ungutes Gefühl. Eigentlich war da in diesem Anwendungskontext, eigentlich waren das ja disjunkte Partitionen aller Studierenden, die Fleißigen und die Faulen. Da soll eigentlich niemand in beiden drin vorkommen. Das ist jetzt aber aus Anwendungssicht argumentiert. Aus Datenbanksystemsicht argumentiert würde man sagen, naja, wollen eigentlich nur so wenig wie möglich Änderungen durchführen, um den gewünschten Effekt zu erreichen. und nicht irgendwie, da machen wir hier noch was und da noch was. Hauptsache, der Effekt ist beobachtbar hinterher. Okay, haben wir ein Problem. Und es gibt viele weitere Beispiele, das ist nur ein ganz einfaches, wo man sieht, je nach Art der Definition dieser Sicht und je nach Update-Statement, Update, Insert, Delete, kann das unter Umständen gar nicht so einfach sein, uns gedanklich klarzumachen, was soll das System eigentlich tun? Ja, und in vielen Fällen gibt es überhaupt keine Antwort darauf. Beispielsweise nehmen wir diese Studententabelle, die nur User-ID-Passwort zeigt für den WLAN-Server. Wenn wir da einen neuen Eintrag machen, dann haben wir keinen Vornamen, keinen Nachnamen, keine Matrikelnummer, kein was auch immer wir sonst alles noch von Ihnen brauchen bei der Immatrikulation. Wie sollen wir da jetzt einen neuen Eintrag in der Students-Tabelle automatisch erzeugen, wenn wir nur zwei nicht signifikante Attribute haben? Ja, und das Passwort wird normalerweise auch nicht vom Benutzer irgendwie initial zumindest irgendwo mit eingegeben, sondern das wird generiert. Oh, das könnten wir ja noch aufrufen, aber wir haben dann keinen Vornamen, keinen Nachnamen, insbesondere auch keine Matrikelnummer, die wahrscheinlich Primärschlüssel ist in dieser Tabelle und können da gar keinen Eintrag machen. Also haben wir ein Beispiel für eine Sicht, wo wir das überhaupt nicht übersetzen können automatisch, selbst wenn wir uns hier für irgendetwas entscheiden würden in diesem Beispiel. Okay, heißt also, Updates, Übersichten zu propagieren in Basistabellen, das geht manchmal, geht sogar nur sehr eingeschränkt in Wahrheit. Und in vielen Fällen geht es gar nicht. Ja, oder Systeme erlauben es zumindest nicht. Das sind sozusagen die Erwartungen, die man da hat, wenn man View-Updates macht. Diese Erwartungskonformität habe ich eben schon angesprochen. Wenn wir dem Benutzer für die lesenden Zugriffe sagen, das hier ist wie eine gespeicherte Tabelle, du kannst genauso drauf arbeiten, zumindest was die lesenden Zugriffe betrifft, dann würden wir ihm am liebsten sagen, und für die Updates gilt genau das Gleiche, ja, wie eine gespeicherte Sicht, wie eine gespeicherte Tabelle. Nur, dass die Datensätze nicht wirklich gespeichert werden, sondern die werden in irgendeiner anderen Struktur gespeichert, aber du kannst trotzdem Änderungen drauf ausführen. Aber nur, wenn der Effekt genauso ist, als wenn es tatsächlich eine gespeicherte Tabelle wäre. Minimalität, auch das hatte ich eben angesprochen, wir wollen möglichst Änderungen übersichten auf kleine Änderungen an den Basistabellen übersetzen und nicht unnötig viel an den gespeicherten Basistabellen ändern. Natürlich darf dadurch auch nicht die Konsistenz verletzt werden. Und wenn wir Sichten definiert haben, um irgendwelche Datenschutzanforderungen zu erfüllen, zum Beispiel, dass der WLAN-Server nur E-Mail-Adressen und Passwörter zu sehen bekommen darf und keinerlei andere Attribute, dann können wir auch nicht sagen, und wenn wir über diese Sicht einfügen wollen, naja, dann füg halt die ganzen anderen Daten auch mit ein, über diese Sicht. Das geht ja gar nicht, weil die da gar nicht vorhanden sind. Und natürlich muss die Abbildung in irgendeinem Sinne eindeutig sein. Also so wie eben bei dem Einfügen in diese Vereinigungssicht, dann müssten wir halt sagen, entweder wir lassen wirklich Münzwurf zu, oder wir sagen, naja, weil das eben nicht deterministisch ist, in welche der beiden Tabellen fügen wir ein, dann fügen wir halt in beide ein, dann verletzen wir aber diese Minimalitätsanforderung. Also das ist ein tatsächlich inhärent schwieriges Problem. Das ist lange bekannt, können Sie auch überall in jedem Lehrbuch ist das angesprochen, nachlesen. Updates über Views sind problematisch. Viele gehen gar nicht prinzipiell, andere sind schwierig abzubilden. SQL hat sozusagen the easy way out gewählt und verbietet das zwar nicht generell auf Sichten Updates durchzuführen, erlaubt es aber nur sehr, sehr eingeschränkt. Und hier stehen die Einschränkungen. Man kann Updates auf Sichten durchführen in SQL, also in SQL Views dürfen Sie Update, Insert, Delete durchführen, wenn alle diese sechs Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind durch diese Sichtdefinition. Punkt 1, die Sicht darf keine Joins und keine Mengenoperationen enthalten. Also diese Vereinigungssicht ist nicht änderbar in SQL, weil da eine Set Operation included ist in der View-Definition. Select Stern from R, Union, Select Stern from S und diese Sicht ist deswegen schon nicht änderbar. Es darf keine Distinct-Klausel vorkommen. Warum? Naja, weil dann Duplikate entfernt würden und aus mehreren gespeicherten Datensätzen werden in dieser Sicht vielleicht ein Datensatz. Und dann weiß das System nicht, welchen von diesen vielen soll ich denn jetzt ändern. Alle, sorry, jetzt habe ich den falschen Knopf gedrückt. Nein, immer noch der falsche Knopf. Da waren wir gerade. Und dann weiß das System nicht, welche dieser vielen Duplikate denn jetzt betroffen sein sollen. Es darf nicht gerechnet werden, weder mit Arithmetik noch mit Aggregationsfunktionen in der Select-Klausel. Wenn Sie den Durchschnitt aller Gehälter der Angestellten der Uni Konstanz berechnen und in irgendeiner Sicht anzeigen, für Controlling-Zwecke oder was auch immer oder für Reporting, dann können Sie natürlich über diesen Gehaltsdurchschnitt keine Änderungen durchführen. Ja, wer soll denn jetzt das Geld kriegen, was da mehr reingesteckt wird? Oder weniger, wem soll das abgezogen werden? Das geht nicht. Man müsste ja diese Funktionen invertieren können, das kann man im Allgemeinen nicht. In der From-Klausel darf genau eine Table-Reference stehen, also keine Schachtelungen von Unterausdrücken in der From-Klausel. Genau eine Tabelle, auch nicht dieselbe Tabelle zweimal oder sonst irgendwas, also nur einfache Select-From-Wares mit einer Tabelle in der From-Klausel. Views dürfen übrigens auch geschachtelt sein. Ich kann auch eine View auf der Basis einer anderen definieren. Also wenn hier steht Table Reference, dann kann das auch eine andere View sein, die da angesprochen ist. Ja, aber damit diese View auf der View dann änderbar ist, muss auch die erste View änderbar sein. Okay. Keine geschachtelten Subqueries, auch nicht in der Where-Klausel. Also alles, was Spaß macht an SQL, ist verboten, wenn man die entsprechende View noch ändern will. Und schließlich auch kein Group By, weil da ja auch mehrere gespeicherte Datensätze auf einen Datensatz in diesem Group By-Ergebnis zusammengefasst werden. Okay, also sehr, sehr eingeschränkt. Aber man kann beliebige Views definieren und für lesenden Zugriff gibt es auch keinerlei Einschränkungen. Man kann alle lesenden Zugriffe auf allen SQL-Views ausführen. Man kann nur ganz wenig Änderungen übersichten durchführen. Ja, und das ist, an manchen Stellen könnte man sagen, naja, das würde ja schon noch gehen. Da gibt es eine eindeutige Abbildung und da hat man auch diese Probleme nicht. Aber das ist SQL zu kompliziert gewesen in der Definition. Oder denjenigen, die SQL standardisiert haben, ist das zu kompliziert gewesen. Man läuft, muss man schon ehrlicherweise dazu sagen, auch an vielen Stellen sehr schnell gegen echte Grenzen, aber SQL hat die Grenzen halt noch ein kleines bisschen weiter gesteckt. Okay, das waren Sichten. Und ich habe gesagt, eine Sicht ist wie eine gespeicherte Tabelle, allerdings wird nur das SQL-Statement gespeichert, das diese Sicht definiert. Und das bedeutet, wann immer Sie jetzt mit irgendwelchen beliebig komplizierten Lesezugriffen auf dieser Sicht arbeiten, wird halt nicht nur Ihr beliebig kompliziertes SQL-Statement auf der Sicht ausgeführt, sondern auch noch das SQL-Statement zuerst, was diese Sicht überhaupt berechnet. Und das kann auch wieder kompliziert sein. Das kann zur Laufzeit natürlich zu immensem Overhead führen. Ja, Sichten sind insbesondere dann interessant, wenn sie kompliziert sind, weil sie dann dem nachfolgenden Nutzer halt komplizierte SQL-Formulierungen abnehmen. Da muss ich nur noch Select Stern from Sicht hinschreiben und die komplizierte Sicht, die das alles berechnet, was ich da sehen will, die hat jemand anders für mich definiert. Ja, das ist ein toller Vorteil für mich. Das System hat den Aufwand, trotzdem diese wahnsinnig komplizierte Sichtdefinition jedes Mal, wenn jemand darauf zugreift, zu berechnen. Wenn das ganz häufig geschieht in dem Anwendungskontext, dass so eine komplizierte Sicht viel benutzt wird und am besten noch die zugrunde liegenden Daten wenig bis gar nicht verändert werden, dann kann man auf die Idee kommen zu sagen, irgendwie wäre es ja aus Performance-Überlegungen heraus schon sinnvoll, das System würde spätestens, wenn die Sicht zum ersten Mal benutzt wurde und berechnet wurde, sich das Ergebnis merken. Ja, wenn dann der Nächste kommt und wieder Select Stern from dieser komplizierten Sicht ausführen will, dann kann das System sagen, oh, weiß ich schon, was da rauskommt. Hier habe ich es mir gemerkt, hier habe ich es gespeichert. Habe ich also doch die Daten, die aus dieser Sicht rauspurzeln, gespeichert. Das nennt man dann eine Materialized View, eine materialisierte Sicht. Das ist, sagen wir mal, konzeptionell nach wie vor eine Sicht. Also insbesondere, wenn ich die Basistabellen, die in dieser Sichtdefinition benutzt werde, ändere, dann will ich die Änderungen in dieser Sicht automatisch sehen. Darauf bin ich gar nicht eingegangen bisher, aber das war hoffentlich implizit klar, wenn das so ein with- oder let-artiges Konstrukt ist. Wenn jemand die Studierendentabelle ändert und anschließend greift wieder jemand auf diese Sicht Lazy Students zu, dann sieht auch der Nutzer dieser Sicht natürlich die Änderungen an der gespeicherten Students-Tabelle. Wenn etwa jemand sich neu immatrikuliert, hat noch keine Resultate registriert in der Results-Tabelle, dann wird auch über diese Sicht Lazy Students dieser neu immatrikulierte Student oder Studentin sichtbar anschließend. Ja, weil jetzt gibt es einen weiteren Eintrag in der Students-Tabelle und zu diesem weiteren Eintrag gibt es noch keine Resultate, also qualifiziert sich dieser neue Eintrag für diese Sicht, also ist er sichtbar. Ja, Updates an den Basistabellen propagieren sich sozusagen automatisch, weil die Query ja zumindest gedanklich jedes Mal neu ausgeführt wird, wenn ich auf die View zugreife, deswegen propagieren die automatisch in die Sicht hinein. Nur der umgekehrte Weg, Updates über die Sichten propagieren auf Updates auf den Basistabellen, der ist mit diesen Schwierigkeiten behaftet. Ja, die Basistabellen kann ich, egal welche Sichten definiert sind, beliebig ändern und das propagiert sich automatisch in die Sichten. Das wird erst dann schwierig, wenn ich diese Sicht, sobald sie einmal benutzt wurde, das Ergebnis mir merke und speichere, ja, wie so ein Cache. Ja, ich habe alle Studenten, auf denen kann ich munter ändern. Irgendjemand hat diese Lazy Students Sicht mal benutzt und ich habe mir das Ergebnis, also ich als Datenbanksystem habe mir das Ergebnis gemerkt. Und wenn jetzt der Nächste kommt und wieder auf diese Lazy Students zugreift, dann sage ich, ach, den Aufwand spare ich mir, das jetzt zu berechnen. Ich habe das ja gecached, Materialized View, und zeige einfach das an. Wenn in der Zwischenzeit Änderungen an der Basistabelle waren, dann habe ich jetzt ein Problem. Da zeige ich nämlich diesem Nutzer der Sicht irgendeinen alten Datenbankzustand, das darf ich nicht. Ja, also muss ich materialisierte Sichten, und das ist die Herausforderung an dieser Stelle, irgendwie wieder up-to-date bringen. Ja, das ist eine große Herausforderung. Materialisierte Sichten sind seit einigen Jahren inzwischen, fast schon Jahrzehnten, in fast jedem Datenbanksystem in der einen oder anderen Art implementiert. Deswegen, weil fast jedes Datenbanksystem auch für sogenannte Data Warehouse-Anwendungen, haben wir mal ganz kurz am Anfang drüber gesprochen, sogenannte OLAP, Online Analytical Processing-Anwendungen verwendet werden. Hier unten steht es, OLAP, Online Analytical Processing, das sind solche Reporting-Anwendungen. Ja, die Uni hat zum Beispiel so ein Controlling-Datenportal, da kann man lauter so statistische Informationen über alles Mögliche an der Uni abrufen und das basiert alles auf irgendwelchen Datenbanken, die in der Uni gepflegt werden, nicht nur eine, sondern mehrere, wo sozusagen die Rohdaten drinstehen, also jeder einzelne von Ihnen und auch vom Lehrpersonal ist mindestens ein Eintrag in irgendeiner Datenbank, in irgendeiner Tabelle und in diesem Portal kann man nachgucken, keine Ahnung, wie viele Professoren hat die Uni, wie viele Studierende in diesem oder jenem Fach und so weiter, das kann man da alles nachlesen. Und damit Nutzer dieses Portals eben nicht so komplizierte Anfragen jedes Mal laufen lassen müssen, wenn ich wissen will, wie viele Studierende haben wir aktuell gerade. Jetzt könnte ich natürlich auf die Datenbank zugreifen und Select Count Stern from Students laufen lassen, aber das ändert sich ja nicht dauernd. Ja, es gibt Immatrikulationsfristen und zwischendrin wird manchmal jemand exmatrikuliert, aber das ändert sich nicht jede Sekunde oder so, anders als die Kontostände bei der Bank, wo dauernd irgendwelche Überweisungen eingehen und so weiter. Also lohnt sich das für den Benutzer oder das Programm-Controlling-Portal, solche materialisierten Sichten zu definieren und sich manche Zwischenergebnisse einfach zu merken, um die nicht jedes Mal wieder neu berechnen zu müssen. Und worauf wollte ich jetzt eigentlich gerade hinaus? Da habe ich meinen Faden verloren. Ah ja, deswegen sind solche materialisierten Sichten in diesem Kontext irgendwie überhaupt erfunden worden, wenn man so will. Also erfunden ist vielleicht ein zu großes Wort. Deswegen haben es die in Systeme hineingeschafft. In der Literatur wurde das schon ganz lange diskutiert, aber in der Praxis sozusagen sind die im Kontext von OLAP-Anwendungen auf normalen relationalen Datenbanken populär geworden. So steht es ja auch da unten, ne? Weil man sich dann solche großen Auswertungen, große Menge von lauter kleinen Basisdaten, und die werden dann aggregiert, und diese Aggregationsergebnisse würde man sich gerne merken in solchen Materialized Views. Und dann hat man aber das, und dann laufen halt die Auswertungen, zeig mir mal schnell Statistiken, Entwicklung der Studierendenzahlen oder der Belegschaft oder sowas, das kann man dann eben auf diesen voraggregierten Daten sehr schnell berechnen. Würde man die Aggregationen alle wieder neu machen, dann würde das sehr viel länger dauern. Das ist das Argument für materialisierte Sichten. Das Problem ist, ja, was passiert jetzt aber, wenn morgen doch jemand exmatrikuliert wird, weil er oder sie ihre Masterurkunde in der Hand hält und die Uni verlässt? Dann muss ich ja diese Basisdaten über irgendeinen Studierenden oder eine Studierende, die muss ich ändern. Irgendjemand verschwindet aus der Tabelle mit den aktiven Studierenden. Also muss dieses Aggregat, wie viele Studenten habe ich in diesem oder jenem Studiengang oder insgesamt an der Uni, muss angepasst werden. Und mein vorberechnetes Aggregat ist falsch. Ich muss es updaten. Ja, wenn jetzt jemand exmatrikuliert wird und ich habe einfach gezählt, wie viele Studierende habe ich, dann könnte ich sagen, naja, wenn ich mir gemerkt habe, wie viele es sind und ich habe einen exmatrikuliert, dann ziehe ich halt einen ab von dieser Summe oder von dieser Anzahl. Also es gibt Fälle, in denen man materialisierte Sichten inkrementell ändern kann, je nach zugrunde liegender Änderung an den Basisdaten. Ja, wenn ich Select Count Stern from Student mir irgendwo als Materialized View gemerkt habe und es wird ein Delete von einem oder von 27 Studierenden durchgeführt, dann weiß ich ja, ich habe jetzt einen oder 27 gelöscht, also kann ich von diesem Select Count Stern 1 oder 27 abziehen und bin wieder up to date. Ja, wenn meine Updates viel komplizierter waren und die View-Definition auch, bleibt mir irgendwann nichts anderes übrig, als zu sagen, ups, jemand hat die Basisdaten geändert, jetzt werfe ich einfach diesen Cache-Inhalt weg, die materialisierte Sicht, und wenn sie das nächste Mal berechnet wird, weil jemand darauf zugreift, dann merke ich mir es wieder. Ja, und hoffe, dass dann der nächste Zugriff kommt, bevor wieder irgendwas geändert wurde. Also Sie sehen schon, das ist dann so ein Trade-off zwischen, wie häufig wird diese Sicht verwendet, wie groß ist also die Ersparnis, dass ich die Sicht nicht jedes Mal neu berechnen muss, und wie groß sind die zusätzlichen Kosten, dass ich diese Sicht jetzt auch noch pflegen oder halt im Zweifelsfall wenigstens wegwerfen und neu berechnen muss. Das ist das Problem mit materialisierten Sichten. Also die haben sozusagen zwei Seiten. Einerseits großer Vorteil für die lesenden, immer wiederkehrenden Zugriffe. Ich muss es nicht jedes Mal neu berechnen. Auf der anderen Seite Overhead bei Updates der zugrunde liegenden Daten. Und auch da ist es so, manche kann man halt prinzipiell nicht inkrementell pflegen. Da kann man nur sagen, da wurde irgendwas verändert unten drunter und ich kann das nicht abbilden. Also wirf die materialisierte Sicht weg und berechne sie neu. Andere könnte man vielleicht. Und ob es das jeweilige System dann wirklich tut, inkrementell ändern oder nicht, das liegt wieder an dem Gehirnschmalz, den die Entwickler in dieses System gesteckt haben. Okay, dann, ich glaube, das ist das letzte Thema, was wir jetzt noch betrachten in diesem Abschnitt. Zugriffskontrolle. Hatte ich vorher angesprochen, also einen Use Case von solchen Sichtdefinitionen. Ja, der WLAN-Server darf Ihr Geburtsdatum nicht sehen. Oder alle möglichen Anwendungen in der Uni dürfen die Gehälter der Mitarbeiter nicht sehen, auch wenn die da irgendwo gespeichert sind, aus gutem Grund, weil am Ende des Monats oder am Anfang müssen ja die Gehälter ausgezahlt werden. Also muss man auch wissen, wie viel muss ich denn jedem überweisen. Und es steht irgendwo in der Datenbank, aber das heißt noch lange nicht, dass jeder jetzt darauf zugreifen darf, der überhaupt Zugriff auf die Datenbank haben soll. Damit das funktioniert, muss, und das ist sozusagen der Standardfall. Ja, die Idee von einem Datenbanksystem ist ja, wir packen am besten alle Daten, die die Uni jemals braucht, in eine Datenbank. Ja, dann können wir da jede Menge Integritäts- und Konsistenzbedingungen definieren und sorgen dafür, dass unsere Daten immer sauber sind. Und die werden an dieser einen zentralen Stelle gepflegt. In Wahrheit haben wir, was weiß ich, wie viele zig Datenbanken in der Uni und nicht nur eine, aber egal, das ist sozusagen das Idealbild. Auf jeden Fall werden viele Teile einer Anwendung auf gemeinsame Daten zugreifen und diese gemeinsamen Daten sind in der Datenbank gespeichert. Aber das darf nicht heißen, aus rechtlichen, organisatorischen Effizienzgründen. Das darf nicht heißen, dass jetzt auch jedes Programm alle Daten lesen können muss. Ja, Sie haben das vielleicht schon gesehen, wenn Sie mit den PG-Admin oder anderen Tools auf der Datenbank rumgespielt haben. Sie haben bei dieser Datenbank, die wir Ihnen zur Verfügung stehen, beispielsweise nur Leserechte und können da nicht ändern. Ja, das ist schon ein einfacher Teil von Zugriffskontrolle. Ja, oder wir könnten jetzt sagen, auf dieser Tabelle dürfen Sie ändern, aber auf allen anderen nicht. Dann ist es ein bisschen feiner in der Granularität. Oder wir könnten sagen, auf dieser Tabelle mit den Students, da dürfen Sie die vorhandenen Attribute nur lesen, Sie dürfen aber weitere Attribute hinzufügen und dann dürfen Sie die auch ändern. Ja, da wird es schon sehr viel feiner in der Granularität. So was stellen wir uns vor im Datenbanksystem, dass wir Zugriffsrechte, man sagt auch in diesem Kontext dann Privileges oder Permissions, vergeben kann, möglichst vielfältige solche Zugriffsrechte vergeben kann auf möglichst fein granularen Datengrößen, nicht nur kann auf die Datenbank zugreifen, ja oder nein, sondern kann lesen oder schreiben, aber nicht auf die ganze Datenbank, sondern nur auf dieses Schema und nicht auf ein anderes oder nur auf diese Tabelle und nicht auf eine andere Tabelle oder Sicht natürlich, nach dem, was wir vorher gesagt haben, und so weiter. Ja, also sehr fein granular. Sie kennen das alle aus Betriebssystemen, auf jedem Ihrer Rechner. Typischerweise im Dateisystem gibt es sowas auch. Ja, Sie können für jedes Directory angeben, wollen Sie Sie selbst oder andere Benutzer auf dem System da lesen können oder schreiben können oder angucken können, was in dem Verzeichnis drinsteht oder Programme, die da drin sind, ausführen, ja oder nein. Also diese Read-Write-Execute-Permissions, die Sie für im Dateisystem beispielsweise vergeben können. Und je nach System gibt es auch noch feinere Granularitäten. Da sehen wir die Granularität. Verzeichnisse und damit alle Dateien, die da drin stehen, oder Verzeichnisse und wieder für jede Datei einzeln. Da ist aber typischerweise Schluss mit der Granularität, was die Daten betrifft. Die Zugriffsrechte, da wird lesen, schreiben, ausführen, hinein navigieren in Verzeichnisse und sowas. Das sind die typischen Zugriffsrechte, die man vergeben oder nicht vergeben kann. Und an wen werden die vergeben? Naja, an User-IDs, die das Betriebssystem kennt. Ja, das ist es so typischerweise. Im Datenbanksystem wollen wir das auch, aber wir wollen das alles ein bisschen mehr und besser und schöner noch haben. Warum wollen wir das haben? Na, ich habe es schon angesprochen. Einerseits gibt es jede Menge rechtliche Vorschriften, so wie also hier steht noch Bundesdatenschutzgesetz. Jetzt müsste man natürlich da Datenschutzgrundverordnung hinschreiben, die im Kern ja aus dem im Kern die gleichen Regeln beinhaltet wie das Bundesdatenschutzgesetz, jetzt aber europaweit gilt und ein paar Dinge halt noch verschärft. Ja, zum Beispiel die Beweislast umkehrt. Jetzt muss der die Daten benutzt, beweisen, dass er die auch rechtsgemäß benutzt und nicht der Betroffene. Früher musste nachweisen, dass der die Daten hat, irgendwelchen Schindluder damit getrieben hat. Da ist die Beweislast jetzt umgekehrt. Außerdem gilt es EU-weit und sogar über EU-Grenzen hinaus, wenn sozusagen die Daten in der EU entstehen oder gespeichert sind. Dann gilt das weltweit. Naja, und noch so ein paar Dinge mehr. Sie haben bestimmt das ein oder andere gehört über diese EU-Datenschutz-Grundverordnung. Also es gibt solche rechtlichen Rahmenbedingungen. Zum Beispiel, die Uni darf ihr Geburtsdatum speichern, weil es zur eindeutigen Identifikation dient, ob sie auch die Person sind, die sich da versucht zu immatrikulieren. Aber das heißt noch nicht, dass jetzt jeder das Datum auch lesen und verwenden darf. Es kann auch Teil der Unternehmenspolitik sein. Ja, die Uni Konstanz kennt mein Gehalt. Aber nur mein Personalsachbearbeiter oder Arbeiterin darf darauf zugreifen und niemand sonst. Ja, das ist so ein bisschen jetzt in diesem Fall an der Grenze zwischen Rechtsvorschrift und Enterprise Policy. Hier steht als Beispiel, wenn wir jetzt ein richtiges Unternehmen betrachten, dann sind vielleicht Daten, die eine Abteilung, Hauptabteilung, was auch immer, Division betreffen, vor anderen zu schützen, ja, aus irgendwelchen Confidentiality-Gründen. Oder es kann auch einfach sozusagen gute Software-Engineering-Praxis sein. Na, wenn ich ein Programm schreibe, was den schon erwähnten WLAN-Server der Uni mit Daten füttert, damit wir uns alle beim WLAN anmelden können, dann wird mir die entsprechende Organisationseinheit der Uni sinnvollerweise eine Sicht auf irgendwelche Tabellen einrichten, die in irgendeinem Datenbanksystem gespeichert sind, die ich gar nicht wissen will und auch gar nicht wissen soll. Ich krieg eine Sicht und die zeigt mir genau die Daten, die ich brauche, nicht mehr und nicht weniger. Sonst müsste ich ja verstehen, in welchen Tabellen steht denn jetzt was und wo werden denn die Mailadressen der Angestellten versus der Studierenden hergeholt und was ist mit Hiwis, sind die dann in beiden oder sind die nur in einem oder was muss ich da machen, das will ich alles gar nicht wissen. Das ist Software Engineering, ja, das ist sozusagen Need-to-Know-Prinzip oder Encapsulation oder wie immer Sie das nennen wollen im Software Engineering. Ein Anwendungsentwickler soll nur den Ausschnitt der Datenbank zu Gesicht bekommen, qua Zugriffskontrolle, spätestens qua Zugriffskontrolle, den er oder sie auch braucht und nicht alles mögliche andere auch noch. Ja, das führt ja nur zu Fehlern. Okay, also es gibt viele Gründe, dass wir sowas haben wollen. Und am wichtigsten sind natürlich die rechtlichen, weil die sozusagen ganz verbindliche Vorgaben machen, aber es gibt auch noch viele weitere. Okay, damit sowas funktioniert und das ist überhaupt nicht spezifisch für Datenbanksysteme, sondern das ist im Betriebssystem und in jedem anderen System, was irgendwie mit Zugriffskontrolle arbeitet, genauso. Wir müssen natürlich irgendwie die aktiven Einheiten, die da arbeiten sollen, auf jetzt in unserem Fall der Datenbank identifizieren können. Das können Programme und oder Benutzer sein. Also wir müssen irgendwie wir sagen dann in diesem Kontext, das Subjekt oder den Akteur identifizieren können. Wir müssen auch sicher sein, dass es wirklich der ist. Es reicht nicht zu fragen, wer bist du denn? Und dann sagt er, ich bin der Rektor und darf deswegen auf alle Daten zugreifen. Dann muss das Gegenüber auch beweisen, dass er oder sie wirklich der Rektor ist. Ja, das ist dann die Authentifikation, also Identifikation und Authentifikation. Kennen wir alle. Die einfachste Form, User-ID-Passwort. User-ID ist die Identifikation. Passwort dient der Authentifikation, ja, weil irgendwie Benutzername mark.scholl@unikonstanz.de kann jeder von Ihnen eingeben, mein Passwort hoffentlich niemand, ja, außer mir. Ich kann das, hoffe ich jedenfalls. Also, das sind diese beiden Komponenten. Dann müssen wir natürlich irgendwie sagen können, auf welchen Objekten, Subjekt und Objekt, auf welchen Objekten soll man denn arbeiten. In unserem Kontext haben wir schon gelernt, sind das mindestens Tabellen und Sichten, die ja so ähnlich wie Tabellen behandelt werden. Und wir unterscheiden dann typischerweise verschiedene Privilegien. Also was will ich denn machen damit? Ja, also wenn ich sage, ich bin Mark Scholl und ich habe mein Passwort auch eingegeben und ich sage, jetzt will ich auf der Students-Tabelle arbeiten und dann muss das System prüfen, ja, was darf denn Mark Scholl, sofern er authentifiziert ist, auf dieser Students-Tabelle machen. Ja, Selects ausführen, beliebige oder nur bestimmte, auf allen Daten oder nur auf bestimmten, darf er auch einfügen, ändern, löschen, darf er die Tabelle löschen und so weiter. Okay. Kleine Klammer auf, steht da oben, die Klammer auch schon wieder zu auf der Folie. Wie prüfe ich denn jetzt diese Identifikation und Authentifikation? Ich weiß nicht, in welchen Vorlesungen Sie bislang darüber gesprochen haben. Kann sein, dass das noch gar nirgends so richtig war. Also da geht es um dieses Problem, wie authentifiziere ich Personen? Ja, das haben Sie alle in irgendwelchen Medien auch schon gelesen. Diese Kombination von Benutzername und Passwort, ja, das macht man überall, mindestens das macht man überall, aber das ist jetzt nicht der Weisheit allerletzter Schrei. Warum? Das basiert rein auf Wissen. Ja, jeder, der mein Passwort kennt, kann behaupten, er sei Mark Scholl, gibt das Passwort ein und das System denkt, ich sitze da irgendwie gegenüber. Ja, und es gibt jetzt diverseste Möglichkeiten, wie man an dieses Passwort gelangen kann. Ja, man kann mich fragen, ich werde es aber nicht antworten, typischerweise. Ich habe auch kein Post-it unter der Tastatur kleben. Ich habe es auch nicht irgendwo sonst gespeichert, auf was man vielleicht zugreifen könnte. Keine Ahnung, vielleicht falle ich aber auch auf irgendwelche Tricks herein, wo mir jemand irgendwas mehr oder weniger Glaubhaftes erzählt und ich dann am Ende doch mein Passwort verrate. Also das ist das Problem bei Passwörtern. Oder jemandem ist es gelungen, bei mir so einen Keylogger auf dem Rechner zu installieren und liest einfach munter mit, während ich das nächste Mal mein Passwort eintippe. Dagegen bin ich ja auch nicht viel besser geschützt als jeder von uns. Also, das ist das Problem mit Wissen als Authentifikationsmittel. Dann gibt es diese Möglichkeit Besitz. Ich muss irgendeinen RSA-Chip irgendwo reinstecken oder hinhalten mit NFC oder was auch immer. Oder ich muss mein Handy dabei haben, was ich vorher registriert habe, und da wird mir so eine SMS mit irgendeiner PIN hingeschickt. Kennen Sie auch diese Verfahren? Ja, und dann ist es so eine Kombination. Meistens redet man dann von Mehrfaktor oder Zwei-Faktor authentifizieren. Ich muss typischerweise mein Passwort eingeben plus so eine PIN, die mir entweder auf eine lange Liste von der Bank irgendwann geschickt wurde oder über SMS oder sonst wie zukommt. Ja, oder ich habe irgendwie Google Authenticator oder sonst irgendwas, was so einmal Passwörter generiert, und dann habe ich eben diese zwei Komponenten. Ja, Wissen einerseits, was mir potenziell gestohlen werden kann, und Besitz andererseits, je nachdem wie dieser Besitz aussieht, kann mir das auch gestohlen werden, ne? Mein Handy oder irgend so ein RSA-Token oder was auch immer, kann auch gestohlen werden. Ja, aber das kriege ich vielleicht mit und kann den dann sperren. Und dann bin ich jedenfalls besser geschützt, als wenn es nur mein Passwort ist und ich habe nicht gemerkt, dass auf meiner Maschine so ein Keylogger installiert ist. Oder Biometrie. Ja, also iPhone, Gesichtserkennung oder Fingerabdruckleser auf diversen Geräten gibt es ja fast überall, das ist Biometrie, ja, mit der Idee, das ist unveränderlich. Kennen wir alle aus James Bond mit Iris-Scan und so, damit der US-Präsident die Atomraketen freigeben kann, muss da das Iris muss da gescannt werden und so, also kann man sich alles Mögliche vorstellen. Ja, und alles hat Vor- und Nachteile, wie immer. Ja, Wissen ist am einfachsten, kann man auch am leichtesten austauschen, ich generiere mir ein neues Passwort und dann ist das alte ungültig, ganz einfach. Besitz, naja, dann muss ich halt ein neues Token bestellen oder ein neues iPhone oder eine neue Mobilfunknummer, damit das mit den SMSen wieder funktioniert, muss das registrieren. Mehr Aufwand, aber vielleicht deswegen auch höhere Sicherheit. Also Änderung ist nicht ganz so einfach, außerdem kann man es stehlen. Das Wissen, je nachdem, kann man vielleicht nicht ganz so einfach stehlen, muss man jedenfalls Umstände machen. Biometrie galt lange Zeit so als der Weisheit allerletzter Schluss. Deswegen ja auch in solchen Spionagefilmen und sowas. Ist auch immer noch so, dass man das Gefühl hat, naja, das ist eigentlich das Beste, was man derzeit so machen kann, zumindest in Kombination mit anderen, hat ein großes Problem, kann man nicht ändern. Ja, also als diese iPhones mit dem Fingerabdruckleser rauskamen, gab es dann sofort alle möglichen Nachrichten, wie das Leuten gelungen ist, die Fingerabdrücke von was auch immer herzunehmen und dann irgendwie mit dem 3D-Drucker oder sonst wie nachzubilden, ans iPhone zu halten und bling, hat sich's entsperrt. Und ich kann meinen Fingerabdruck nicht ändern. Ja, also 10 Finger, gut, 10-mal kann ich das Spiel spielen, dann nehme ich halt einen anderen Finger und der alte Fingerabdruck funktioniert nicht mehr von dem Finger, den ich vorher benutzt hatte. Zur Not nehme ich noch die 10 Fußzehen dazu, aber das wird dann schon ein bisschen mühsam, immer so. Naja. Aber spätestens, wenn es ein Iris-Scan ist oder ein DNA-Scan, ich mache so einen kleinen Bluttropfen irgendwo hin, da wird es dann schon suspekt. Naja, also Sie wissen, was ich meine. Ja, hat auch Probleme. Außerdem gibt es dann wieder andere Überlegungen dazu. Naja, wenn ich meinen Fingerabdruck da bei Apple oder Microsoft oder sonst wo registriere, damit ich meine Maschine entsperren kann, was können die dann möglicherweise damit noch alles anfangen? Wollen wir vielleicht gar nicht hergeben, unsere biometrischen Daten. Ja. Wie zum Beispiel auch bei dem neuen Personalausweis und so weiter. Naja, also, das sind alles Möglichkeiten mit Vor- oder Nachteilen, mehr oder weniger zuverlässig, wie man Personen identifizieren und insbesondere authentifizieren kann. Ich glaube, das habe ich jetzt fast alles erwähnt, was hier draufsteht. Brauchen wir jetzt nicht nochmal durchzugehen. Und insbesondere, je sicherer man sein will, desto eher macht man heute Kombinationen davon. Also insbesondere User-ID-Passwort braucht man fast überall und dann häufig eben noch einen weiteren Faktor. Okay, so, Klammer zu. Jetzt wissen wir also, wer uns gegenüber sitzt, und wir haben das auch zuverlässig mehr oder weniger authentifiziert. Und jetzt geht es nur noch darum, diese Person oder dieses Programm, auf welchem Objekt darf diese Person was ausführen? Und jetzt stellen sich zwar, ja, wenn man genauer hinschaut, dann stellen sich natürlich viele Fragen, aber wir betrachten vor allem die Frage, was sind denn Objekte im Kontext von SQL-Datenbanksystemen und was sind Permissions? Ja, also Betriebssystem, Verzeichnisse und Dateien sind die Objekte, Permissions sind Read, Write, Execute und eins, zwei mehr, typischerweise in gängigen Betriebssystemen. Wir sehen, dass es hier ein bisschen mehr ist. Darüber gehe ich mal weg und komme später darauf zurück. Welche Permissions gibt es? Also das Analogon zu Read, Write, Execute auf Dateien oder Verzeichnissen im Datenbanksystem in SQL mindestens diese hier. Also darf ich lesend zugreifen und das kann man noch weiter einschränken. Darf ich überhaupt lesend zugreifen oder nur auf bestimmte Spalten oder gar Methoden? Das ist SQL 3 mit allen möglichen objektorientierten Erweiterungen, brauchen wir nicht zu betrachten. Also für uns, darf ich die ganze Tabelle oder Sicht lesen oder nur einzelne Spalten davon? Das kann man hier schon unterscheiden. Tabelle oder Sicht immer. Ja? Darf ich Daten löschen in dieser Tabelle oder Sicht? Darf ich da einfügen in diese Tabelle oder Sicht? Darf ich da Änderungen durchführen? Und beides wieder eingeschränkt, gegebenenfalls auf irgendwelche Spalten. Darf ich an dieser Fremdschlüsselbeziehung rumändern? Und dann ja, gibt es eine Reihe von weiteren Privilegien und es gibt noch mehr, die hier nicht aufgelistet sind, auf die ich jetzt nicht wirklich eingehen will in der Folge. Ja, natürlich gibt es auch noch All Privileges, dann darf ich alles. Okay, und hier unten drunter steht, also wenn das Read, Write, Execute das Analogon ist, dann ist das, was hier unten drunter steht, das Analogon zu Verzeichnissen und Dateien im Dateisystem Ihres Betriebssystems. Nämlich, worauf kann ich denn jetzt diese Permissions vergeben oder nicht vergeben? Auf Tabellen haben wir schon gesehen, auf Sichten, auf Domain-Definitionen und so gut wie allem, was ich in SQL definieren kann. Ja, da gibt es noch Indexe und Benutzer und was weiß ich was, auf die wir jetzt auch nicht weiter eingegangen sind, was man aber braucht, um sozusagen die vollständige Datenbanksystemfunktionalität zu haben. Und auf all diesen Objekten kann man diese Permissions vergeben in SQL. Das Statement dazu ist auch ein einfaches SQL-Statement und sieht so aus. Mit Grant wird ein Recht vergeben, mit Revoke wird ein Recht weggenommen. Okay, welches Recht wird vergeben oder weggenommen, das gebe ich hier an. Alle, also All Privileges, das ist eine Folge von Schlüsselwörtern, oder bestimmte Privilegien, ja, also alle oder einzelne. Auf einer Tabelle, auf einer Sicht, auf einem Domain und wie eben schon angedeutet, auf allen möglichen anderen Objekten auch noch. Und dann kommt hier die Angabe des Subjektes, also an wen oder von wem wird dieses Recht vergeben, weggenommen, entweder public, das sind sozusagen die nicht näher spezifizierten Benutzer, oder einzelne Benutzer, einer oder mehrere, das kann man hier angeben. Also hier steht das Subjekt. Da steht das Objekt und hier steht das eigentliche Privileg, also die Operation, die dieses Subjekt auf diesem Objekt ausführen darf. Und dann gibt es hier noch zwei zusätzliche Angaben with Grant Option. Wenn ich zum Beispiel Ihnen mit Grant All Privileges on Schema Homework DB to public, dann gebe ich es Ihnen allen, diese alle Rechte einräume und dann sage with grant option, dann erlaube ich Ihnen nicht nur alles auf dieser ganzen Datenbank zu machen, sondern ich erlaube Ihnen auch, dieses Recht an Dritte weiterzugeben. Also with grant option heißt beim grant statement, dieses Recht, alle oder welche auch immer, auf diesem Objekt werden an dieses Subjekt weiter erteilt, mit der Option, dieses Recht auch Dritten weiterzugeben. Da kann ich also sagen, okay, der Chef der Personalabteilung hat Zugriff auf die Personentabelle und darf das an seine Sachbearbeiter weitergeben, dieses Recht. Ja, wer da was jetzt genau macht, ist mir egal, die Personalabteilung soll das selber regeln. Wenn ich irgendwann sage, okay, diese Leiterin der Personalabteilung verlässt die Uni und dann nehme ich diese Privilegien mit Revoke dieser Person auch wieder weg, dann kann ich jetzt umgekehrt dazu sagen, mit bei Revoke Privileges from Benutzer Cascade. Und wenn diese Person ihre Rechte an Dritte weitergegeben hat, dann werden auch diese Rechte von den Dritten sozusagen, und die Dritten können es an Vierte gegebenenfalls weitergeben, das wird auch zurückgenommen. Ja, das ist diese Cascade-Option beim Revoke. Also With-Grant-Option gehört zum Grant und Cascade gehört zum Revoke. Also ich kann Rechte vergeben, inklusive des Rechts, Rechte auch an andere weiterzugeben. Und wenn der Erste vom Zweiten ein Recht zurücknimmt, dann kann er auch sagen, und wenn du das weitergegeben hast an den Dritten, dann nehme ich es auch von dem wieder weg. Das sind diese beiden Optionen. In diesem Zusammenhang gibt es auch noch raffinierte Fälle, die irgendwann später aufgekommen sind, so nach dem Motto, ich glaube, auf den Folien, die Sie haben. Hier steht es nicht mit drauf, aber eine Minute noch. Auf den Folien, die Sie haben, steht so ein Fall, glaube ich, drauf. Also ich gebe das, also Person A gibt ein Recht an Person B gibt es an C weiter. A will das jetzt von B und auch von C zurücknehmen, um sich dagegen zu schützen. Mit dieser Grant Option und dem Cascade beim Revoke hat die Person C dasselbe Recht auch an die Person B nochmal vergeben, eigentlich redundant. Wenn ich jetzt das Recht von der Person B wegnehme mit dieser Cascade Option, dann wirkt der Cascade so, das Recht wird dann von einer Person weggenommen, wenn die Person das Recht nur von mir bekommen hat. Also B hat das Recht von mir bekommen, ich nehme es bei B weg, also ist es bei B weg. Es sei denn, B hat dasselbe Recht auch noch von jemand anders bekommen. Die Idee war natürlich, nicht nur A gibt das Recht an B, sondern auch irgendjemand anders, völlig unabhängig davon, gibt dasselbe Recht an B. Wenn ich das Recht von B wegnehme, die andere Person hat es ja immer noch vergeben, dann soll die Person B das Recht behalten. Okay, das ist die Idee. Jetzt hat Person B das Recht aber an seinen Buddy C weitergegeben und der hat es an B sofort zurückgegeben. Mit dem einzigen Sinn, wenn ich es B wegnehme, dann hat er es ja immer noch von C bekommen und behält es. Ich kann dem das Recht dann nicht mehr entziehen. Das wäre ein Problem. Dieses Problem ist irgendwann später erst so richtig ins Bewusstsein gedrungen der Leute, dass mit dieser Grant Option dieses Problem entstehen kann, so zyklische Rechtevergabe, wo man das Recht nie mehr wegnehmen kann. Dafür gibt es Lösungen, die sind, glaube ich, auf der Folie auch auf den Folien skizziert, auf die gehe ich jetzt nicht weiter ein. Sorry für die kurze Überziehung. Ich hoffe, Sie kommen trotzdem noch zum Mittagessen oder hatten das schon. Dann sehen wir uns am Donnerstag wieder.